Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Einen schönen Mittwochabend hier zu einer neuen Ausgabe vom Ego FM Talk Radio. Mein heutiger Gast ist sehr sportlich unterwegs. Ich kann da leider nicht mithalten. Er balanciert barfuß zwischen Berggipfeln und über Fjorde in hunderten Metern Höhe und über mehrere Kilometer und schafft dabei wirklich Unglaubliches. Und zwar auf einem nur 2,5 Zentimeter breitem Gummiband. Einträge im Guinness-Buch der Rekorde. Er ist einer der besten Slackliner der Welt. Wie er diese Leidenschaft entdeckte und welche Träume er verfolgt, davon erzählt er uns heute, hat auch sein neu erschienenes Buch Face Your Fear mit dabei. Ich freue mich sehr über den Mann, der im Himmel spazieren geht, wie es eine Zeitung mal getitelt hat. Ich finde, es ist ein sehr schönes Bild. Lukas Irmler, grüß dich. Servus.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Lukas, du sagst, tu jeden Tag etwas, was dir Angst macht. Was war das heute für dich?
Das ist eine gute Frage, ja. Ich war heute auf jeden Fall auch schon auf einer Slackline unterwegs in 30 Meter Höhe. Das macht mir allerdings inzwischen nicht mehr so viel Angst. Ich glaube, das Letzte, was ich gemacht habe, was mir echt Angst macht, ist gestern mich impfen zu lassen. Ich habe echt keinen Bock auf Spritzen. Das macht mich jedes Mal richtig fertig. Das war auf jeden Fall mein letztes Highlight, meine Angst ins Auge zu blicken.
Sich impfen lassen bedeutet eigentlich, wenn man auf eine längere, größere Reise geht. Ist das bei dir der Fall oder ist es einfach nur eine Grundimpfung?
Ja, das war jetzt Tollwut. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber ich gehe auch tatsächlich bald auf längere Reise und da ist jetzt gerade noch einiges zu tun dafür.
Jetzt nimmst du uns erstmal, bevor wir vielleicht auch über die Reise kurz noch sprechen, nachher nimmst du uns erstmal ein bisschen mit in deine Kindheit. Du bist in Dachau geboren, bist in Freising aufgewachsen und ich würde gerne wissen, wie du da deine Kindheit so verbracht hast.
Ja, ich fand Freising immer einen super schönen Ort, weil er einfach irgendwie doch relativ viele Leute hat, aber klein genug ist, nahe genug an München ist, aber vor allem hatten wir eigentlich immer die Natur vor der Haustür. Also ich konnte rausgehen und war sofort irgendwie im Grünen, konnten im Wald spazieren gehen, im Wald spielen, als Kinder natürlich, im Bach bauen, Sachen bauen direkt vor der Haustür. Und ich habe mich eigentlich schon von früh ab sozusagen eigentlich für alle möglichen Sportarten interessiert. Ich habe so ein bisschen alles mal ausprobiert, aber war irgendwie immer auf der Suche nach dem Richtigen für mich und war aber am liebsten eigentlich draußen in der Natur unterwegs.
Du hast einen Bruder, Matthias, müssen wir kurz ansprechen, der von Geburt an körperlich und geistig behindert ist. Mhm. Du hast mir erzählt, dass sein Schicksal die ganze Familie irgendwie enger zusammengeschweißt hat, vor allem in den jungen Jahren.
Ist ja, das richtig? Ja, voll, absolut. Also mein Bruder Matthias ist 1,5 Jahre jünger, genau, und ist halt von Geburt auf körperlich und geistig behindert auf die Welt gekommen, also eingeschränkt auf die Welt gekommen. Ich glaube, das war einfach eine große Aufgabe, vor allem für meine Eltern natürlich, ist es nach wie vor auch tatsächlich. Aber es war auch einfach was, wo wir als Familie natürlich einfach uns gegenseitig gelernt haben zu unterstützen und einfach jeder eine gewisse Rolle eingenommen hat, jeder auch für den anderen da war, irgendwie auch einfach, ja, damit immer dieser Zusammenhalt auch da war und es eigentlich auch in Retrospektive oft auch super schöne Momente gab, weil ich einfach auch recht früh auch irgendwie für meinen Bruder eine gewisse Verantwortung übernehmen durfte, einfach auch darauf geachtet habe, dass ich sozusagen, wenn wir auf Familienfesten oder so anders und zusammen waren, dass ich einfach so ein bisschen auch sein Fürsprecher war, weil Sprache war nie so seine große Stärke, aber ich wusste natürlich immer ganz genau, was er will oder was er braucht. Und das dann sozusagen nach außen hin zu kommunizieren, das war dann oft auch meine Rolle als Bruder.
Hat diese Situation auch was mit deiner Ansicht auf das Leben selbst verändert, damals schon in der Kindheit, in der Jugend?
Ja, also ich glaube, ich habe das damals noch nicht so realisiert, aber heute so gerade auch in Retrospektive, finde ich schon, war es einfach eine Zeit, die mir immer vor Augen geführt hat, dass es gar nicht so natürlich, gar nicht so normal ist, dass man körperlich gesund und absolut fit ist, sozusagen sein Leben ganz genau so gestalten kann, wie man möchte und dass das eigentlich ein großes Privileg ist und dass man das auch nutzen sollte, oder? Dass man sozusagen diese Fähigkeit, dass man fit ist, dass man sich körperlich betätigen kann, dass man das nicht an sich vorbeistreichen lassen sollte, sondern dass man das benutzen sollte, weil es eben eigentlich echt ein Geschenk ist. Zum anderen hat es mir natürlich aber auch immer vor Augen geführt, ja, dass eigentlich wirklich nichts unmöglich ist, oder? Weil von ganz früh auf eigentlich die Ärzte meiner Mama gesagt haben, der Mann wird nie laufen lernen, ne? Also Matthias wird nie sozusagen selber eigenständig laufen können. Und meine Mama hat halt sofort gesagt, nee, auf keinen Fall, der wird auf jeden Fall laufen, der wird kein Rollstuhlkind. Und die hat ihn zum Laufen gebracht mit echt viel, viel Einsatz, ganz früh schon. Und inzwischen fährt er Fahrrad mit einem Dreirad, er geht schwimmen und für ihn ist Sport mindestens genauso wichtiger Ausgleich wie für mich. Und ich glaube, das hat mir schon früh gezeigt, dass echt einfach, wenn man einen Wille, ist es auch ein Weg, oder?
Hast du damit auch deine Höhenangst überwunden, die du damals eigentlich relativ früh noch hattest?
Ja, das mit der Höhenangst ist so ein bisschen ein spannender Aspekt, den ich tatsächlich in meiner Kindheit gar nicht so auf dem Schirm hatte. Oder ich hatte immer schon eine Faszination für Höhe, würde ich sagen. Mhm. So diesen tiefen Rausch, oder wenn man irgendwie so mal an so großen Abgründen steht im Urlaub, irgendwie in Italien über dem Gardasee oder so mit diesem Tiefblick. Das fand ich schon immer irgendwie faszinierend. Das hat mich schon immer irgendwie so reingesogen. Aber ich habe dann eigentlich über den Klettersport sozusagen das erste Mal so richtig mit dieser Höhe interagiert und da eigentlich auch überhaupt nicht schlimm gefunden, in der Höhe zu sein. Also klar, es war schon beeindruckend, aber hat mich jetzt nicht so gestresst. Und das erste Mal, wo ich wirklich verstanden habe, eigentlich, dass ich auch tatsächlich trotzdem Höhenangst habe, das war eigentlich wirklich auf meiner ersten Highline, auf meiner ersten Slackline, die in größerer Höhe gespannt war. Mhm. Und da war dann schon erstmal so, habe ich erstmal geschluckt, weil ich mir gedacht habe, boah krass,
So habe ich mir das nicht vorgestellt.
Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt, genau, das trifft es ganz gut. Weil ich habe mir gedacht, ja, wow, ich meine, ich kann über eine Slackline laufen am Boden, überhaupt kein Problem. Dann haben wir die Slackline 5 Meter höher gespannt, haben uns mit einem Gurt an der Slackline gesichert und wollten halt darüber laufen. Und auf einmal habe ich gecheckt, so, wow, das ist eigentlich eine ganz andere Welt.
Mhm. Ich fand es super witzig, als ich erfahren habe, dass du beim ersten Mal Slacklinen irgendwie gar keinen wirklichen Bock drauf hattest. Du hast es bei einem Kumpel, bei einem Nachbarn im Nachbarsgarten mal ausprobiert irgendwie, ja. Ne? Hast das da für dich entdeckt und warst erstmal der Meinung, das ist so gar nichts für dich. Ist das richtig?
Ja, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Also ich bin, ich fand es sah voll cool aus. Der hatte da so eine Slacklines vom einem niedrig hängenden Balkon zu so einem Kirschbaum, glaube ich, rübergespannt gehabt. Und die war schon relativ locker, also für heutige Verhältnisse selbst noch relativ schlaff gespannt so. Mhm. Und er ist da drauf rumgelaufen, hatte die Hände in den Hosentaschen und es sah richtig lässig aus. Und ich mir dachte, das probiere ich auch mal. Und ich bin nicht mal hochgekommen auf die Slackline, also halt keine Chance. Ich habe es ein paar Mal probiert, dann wirklich null Auftrag. Da habe ich echt gedacht, boah krass, das ist sicher nicht mein Sport. Ja, es hat dann echt eine Weile gedauert, bis wir hinter der Kletterhalle auch noch eine Slackline hatten, wo ich immer wieder vorbeigekommen bin und da konnte ich dann irgendwie nicht immer vorbeilaufen. Mhm. Ich habe mir gedacht, irgendwie musste ich das jetzt einmal schaffen. So, der Ehrgeiz war schon da.
Da quasi auch wieder unter dem Motto, aufgeben ist kein Ziel.
Ja, ich glaube, ich tue mir schwer aufzugeben. Ja, also das stimmt, wenn ich was angefangen habe, ziehe ich es durch. Aber vor allem auch, ich glaube, ich bin schon einfach super ehrgeizig, was Sachen angeht und ich will Sachen schon können und so mit Niederlagen lasse ich mich nicht abspeisen. Also ich komme dann schon noch mal wieder. Und das hat es eigentlich da auch schon gezeigt, dass ich dann einfach wirklich so lange, ich habe mir da wirklich gesagt, ey, okay, Slackline, das muss ja nicht mein Sport werden, so, aber ich muss einmal rüberkommen, das muss ich schaffen, das kann nicht so schwer sein. Mhm. Und nach einer Woche Training bin ich halt einmal rübergekommen und dann dachte ich eigentlich, das kann ich das jetzt hinter mir lassen, so, aber...
Passt, habe ich erreicht.
Genau, habe ich auch gedacht, aber in dem Moment, wo ich da angekommen bin auf der anderen Seite, mich umgedreht habe und da so zurückgeblickt habe auf diese 10 Meter Slackline, das war nichts Großes, aber für mich halt in dem Moment schon faszinierend, dass man innerhalb von einer Woche das dann doch irgendwie möglich machen konnte. Und dann war ich sofort natürlich der Gedanke da, was könnte man damit noch machen? Wo könnte der Weg hinführen? Mhm. Und dass der dahin führt, wo ich jetzt bin, das hätte ich noch nicht niemals gedacht.
Nee.
Kein Fall. Aber ich habe auf jeden Fall gewusst, dass man damit noch ein bisschen was machen kann. Mhm.
Du hast dann erstmal nach der Schule in München Chemie studiert, den Sport hast du so nebenher gemacht, hast dir ein bisschen Geld damit verdient. Stimmt es, was ich gelesen habe, dass du für deine erste Show 100 Euro bekommen hast und selbst total hin und weg warst, weil du in deiner Heimat eine Highline von einem Kirchturm zum anderen spannen und da drüber gehen durftest?
Ja, ich meine, das war für mich 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich war Schüler, 100 Euro klang nach einem verdammt guten Taschengeld. Ja. Und
wem hast du die bekommen?
Freunden? Das war oder? Sogar von der Stadt Freising, okay. Ja, beziehungsweise vom Turnverband, der uns damals noch unterstützt hatte.
Die hat sich aber auch einiges getraut.
Ja, die waren echt mutig zu dem Zeitpunkt. Die haben uns da auch relativ stark vertraut. Und wir durften dann da mal über die Innenstadt balancieren. Und für mich in der Heimatstadt war das natürlich großartig. Ich hatte es auch ohne Geld gemacht damals, glaube ich. Aber das war auch so ein Moment, wo ich einfach verstanden habe, hey krass, du kannst mit dem Sport halt einfach auch einen Mehrwert schaffen für andere Leute. Mhm. Oder du kannst da eine Show draus machen, du kannst Leute begeistern damit.
Mhm. Unterhalten.
Unterhalten, genau. Und es ist halt was, wofür eben auch natürlich auch Leute Geld ausgeben. Mhm. Und das war schon so eine Erkenntnis, wo ich mir gedacht habe, wow, vielleicht kann man daraus auch noch was machen, oder? Vielleicht muss der Sport nicht immer nur ein Hobby, nicht nur quasi ein Sport bleiben. Mhm. Sondern vielleicht könnte das ja auch mal ein Beruf werden.
Vielleicht kann ich das Chemiestudium sausen lassen. Genau. War das ein Hintergrundgedanke auch so ein bisschen schon?
Ja, ich glaube das nicht tatsächlich. Ich war damals schon auch noch ziemlich motiviert für Chemie. Allerdings war mir schon auch irgendwie so klar, dass ich irgendwie das beides nicht so richtig unter einen Hut bekommen habe mehr, oder? Weil Chemie ist ein wahnsinnig zeitintensives Studium. Der Sport hatte da zu dem Zeitpunkt schon auch relativ große, sag ich mal, Auswüchse bekommen. Das war schon viel Zeit, die ich investiert habe. Und ich war dann jedes Wochenende auch unterwegs natürlich, weil man Slackline oder auch gerade Highline natürlich jetzt nicht immer nur zu Hause betrieben hat. So. Und dann war schon irgendwie klar, ich kann das irgendwie nicht beides so richtig Vollgas machen. Mhm. Und da war eigentlich schon dann der Wunsch da, dass ich vielleicht mal zumindest eine Auszeit nehme, um meinem Sport eigentlich die ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Und da kam sowas natürlich gerade recht.
Mhm. Ich fasse mal den weiteren Werdegang kurz zusammen. Also nach dem Studium hast du dann beschlossen, dich erstmal ein Jahr komplett auf den Sport zu konzentrieren, bist dann durch die USA gereist, hast richtig viel trainiert und du hast mal gesagt, dass du seit 2011 quasi Profi-Slackliner bist. Ein Slackliner mit Leidenschaft, könnte man sagen. Erklär mal ganz kurz den Unterschied zwischen einer Slackline und einem Hochseil.
Ja,
was
genau.
Kann man sich darunter vorstellen?
Also wir sagen zu der Form des Hochseils sozusagen auch Highline. Das ist im Grunde genommen einfach eine hochgespannte Slackline. Also eine Slackline, die in so einer großen Höhe gespannt ist, dass man sich daran auch sichern möchte. Also man hat einen Klettergurt an, ist mit einem Stück Seil an der Slackline gesichert. Das ist in der Regel auch ein redundantes System, also zwei Slacklines, an denen man hängt.
Trotzdem 2,5 Zentimeter Breite?
Genau, die Slacklines sind immer 2,5 Zentimeter breit, auf denen ich laufe, oder fast immer. Also tatsächlich werden sie manchmal noch schmäler, wenn es noch länger wird, also wenn es ganz große Distanzen werden, dann machen wir die Lines oft noch schmäler, weil im Grunde genommen natürlich die Breite eine Windangriffsfläche ist. Oder? Und das kann man sich vorstellen wie so ein sehr schmales, langes Segel, aber je schmäler das ist, desto besser wird es natürlich für die Winteranfälligkeit und auch fürs Gewicht, was man da sozusagen unter den Füßen hat, da was man natürlich auch überhaupt erstmal hintragen muss, da aufbauen muss. Und deswegen tendieren wir dann oft zu noch schmäleren Slacklines. Gibt aber natürlich auch 5 cm breite Slacklines, die man so im Park vielleicht häufig sieht, mit Ratschen gespannt, worauf dann viele Leute auch anfangen, wo man auch super drauf springen kann. Also für so dynamische Tricks benutzt man auch weiterhin so 5 cm. Aber so für Anfänger hat sich das oft durchgesetzt, wobei ich persönlich ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt finde, dass diese breiten Leinen leichter sind. Das ist vielleicht für den Kopf irgendwie ein bisschen angenehmer, sich mit 5 cm zu befassen als mit 2,5. Aber ehrlicherweise zum Balancieren, zum Laufen drauf, spielt es keine wirkliche Rolle.
Dann wollen wir jetzt mal mit in so eine Situation mit dir. Also du balancierst auf so einem dünnen Gummiband, wir haben gerade gehört, 2,5 Zentimeter im Durchschnitt, über so tiefe Schluchten, über Abgründe, teilweise 400 Meter, unter dir gar nichts. Bis zu 2 Kilometer ist einer deiner aktuell 5 eingetragenen Weltrekorde tatsächlich auch. Also 5 Kilometer Bannweite des Seils, ist das richtig?
Also die Spannweite waren 2,13 Kilometer, genau. Das war 2021 der damalige Weltrekord, ist dann auch ins Guinness-Buch der Rekorde gekommen damit. Das war natürlich für mich schon ein großartiger Moment, vor allem, weil die Line in Nordschweden durch quasi die Lapplandpforte gespannt war, also die höchsten Erhebungen dort mit 600 Meter Luft unter den Sohlen, war das natürlich schon ein einmaliges Erlebnis, da zu laufen. Und da ging es nicht nur um die Länge, sondern es ging schon auch um die Umgebung, um den Platz, wirklich mal auch 2 vollständige Berge sozusagen mit einer Slackline zu verbinden über ein ganzes Tal hinweg.
Man kann sich das tatsächlich kaum vorstellen, aber es ist tatsächlich so. Nimm uns mal kurz mit auf so eine Tour. Wie bereitest du dich vor und was geht da vor allem in deinem Kopf vor, bevor es losgeht?
Ja, auf solche Projekte, da bereitet man sich natürlich Monate, teilweise Jahre vor. Also man könnte im Grunde genommen sagen, dass ich mich auf die Leine eigentlich sozusagen eigentlich vorbereitet habe seit dem ersten Tag, wo ich auf einer Slackline stand, weil ich habe immer angefangen, die Slackline-Längen sozusagen zu erweitern. Oder am Anfang haben wir da über 10 Meter, 15 Meter, 20 Meter geredet, dann waren es irgendwann mal 100 Meter im Park. Dann habe ich mal irgendwann den Longline-Weltrekord, also das war, Longlinen ist quasi Slacklinen in Bodennähe, aber quasi sehr, sehr lang. Und da haben wir dann mal den Rekord gebrochen mit 300 Metern. Das war schon irre für uns, so, oder? Dass man mal da irgendwie in diese Kilometerbereiche reinkommt, das hat man sich damals gar nicht vorstellen können. Und es wurde eigentlich dann auch erst möglich, als wir sozusagen dann das Longline und das Highline so miteinander verschmolzen haben. Dann
wurden das hat davor auch keiner gemacht, glaube ich.
Nee, ja. Genau. Also das hat auch eine große Revolution sozusagen da gegeben, was die Spannung angeht. Früher haben wir gedacht, je länger wir die Slacklines machen, desto mehr müssen wir sie auch spannen, um sozusagen ein bisschen eine kürzere Leine zu simulieren, könnte man sagen, oder damit sie halt stabil bleibt so. Und irgendwann hat man aber festgestellt, dass es gar nicht unbedingt so eine gute Idee ist für längere Sachen, sondern dass tatsächlich, wenn die Leine mehr durchhängt, also lockerer eigentlich gespannt ist, sogar leichter laufen lässt, was erstmal total kontraintuitiv ist. Aber ab dem Moment, wo das sozusagen dann gemacht wurde, sind die Weltrekorde dann auf einmal gepurzelt und die Längen haben sich halt wirklich verdoppelt, verdreifacht. Und dann war auf einmal eben auch mal 1 Kilometer möglich oder 1,5 Kilometer. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, ja, warum nicht mal über 2 Kilometer machen? Und so könnte man im Prinzip sagen, dass ich mich da wirklich seit dem ersten Tag schon darauf vorbereitet habe, sowas
unbewusst zu machen. Unbewusst eigentlich.
Genau, also es war ein schleichender Prozess, aber halt auch ein Prozess, in dem man schon die ganze Zeit auch genau auf so ein Ziel hintrainiert hat. Und ich habe dann im Grunde genommen 2 Jahre vorher schon mal eine fast 2 Kilometer lange Slackline, 1,9 in Kanada gelaufen. Und das war das erste Mal, dass ich mir diesen Längenweltrekord geholt habe. Und das war eigentlich schon ein super wichtiger Rekord für mich, weil es einfach so ein purer Rekord ist. Es geht einfach nur um die Länge von der Slackline und es einfach rüberlaufen. Nichts dazu, kein Schnickschnack, gar nichts. Einfach nur Länge laufen. In Lappland haben wir das dann quasi einfach nochmal in eine richtig geniale Naturumgebung packen können, einfach eine richtige Expedition auch noch draus machen können, weil im Grunde genommen mussten wir da mehrere Stunden zu dem Spot hinlaufen. Wir haben dort kampiert und das war dann schon nochmal eine ganz andere Dimension.
Und das hat echt Spaß gemacht. Lukas, du sprichst ganz oft vom Wir. Da wollte ich jetzt mal kurz nachhaken. Man sieht ja quasi immer nur dich auf den Fotos. Es gehört aber wirklich ein ganzes Team dazu, um solche spektakulären Aktionen auch wirklich möglich zu machen. Teilweise, wenn es hochkommt oder wenn es groß wird, bis zu 30 Personen. Was machen die denn alle?
Ja, das ist tatsächlich so. Slackline schaut immer nicht so aus, aber es ist absoluter Teamsport. Und du musst eben wirklich einen Haufen Leute haben, die an deine Träume auch glauben, die dich unterstützen. Sonst kommst du gar nicht an den Startpunkt. Sonst kommst du gar nicht dahin, um diese Slackline überhaupt zu laufen, respektive Perspektive, die da aufgespannt zu haben.
Das heißt, es sind gute Freunde unter anderem auch?
Genau, also viele davon sind sehr, sehr gute Freunde oder es sind Freunde geworden auf dem Weg dahin so. Und das sind aber oft auch wirklich ganz internationale Teams. Also, weil die Leute, die wirklich, sage ich mal, zum einen überhaupt das Wissen, die Fähigkeiten haben, bei sowas mitzuhelfen, da gibt es gar nicht so viele auf der Welt. Mhm. Und dann aber vor allem natürlich auch Leute, die dann wirklich auch Bock haben, sowas umzusetzen, sowas zu machen, sind oft natürlich auch Leute, die dann selber Lust haben, auf so eine Leine mal drauf zu gehen. Mhm. Weil beim Slackline ist jetzt nicht so wie im Fußball, dass man, sage ich mal, einen Trainer engagiert und noch einen Physiotherapeuten bezahlt und dann noch irgendwie 3-4 Helfer dazu engagiert oder so. Sondern meistens ist es bei solchen Projekten nach wie vor tatsächlich so, obwohl wir schon natürlich Sponsoren auch dafür haben, dass viele Leute dann noch ihre Anreise selber zahlen. Also ich auch teilweise selber meine Reisekosten zahle zu so einem Projekt. Die Leute im Endeffekt auch nicht extra für ihre Zeit dort bezahlt werden, weil wir einfach zwar vielleicht mal einen Sponsor haben für eine Unterkunft oder für andere Sachen, aber oft für diese großen Projekte echt erstaunlich wenig Support eigentlich haben und das wirklich über die Community gestemmt wird, über die Leute gestemmt wird, die da mitkommen. Und deswegen muss man sozusagen natürlich dann auch Menschen mit so einer Idee gewinnen. Und das ist dann aber auch cool, wenn man halt gemeinsam unterwegs ist mit einer gemeinsamen Vision und jeder halt wirklich alles dafür tut, dass wir das möglich machen, weil jeder wirklich Bock drauf hat.
Also quasi eigentlich fast schon Ehrenamt, oder?
Könnte man sagen. Eine gewisse Art und Weise. Hat ein bisschen mehr Charme, aber denke ich mir, weil es kommt nur noch eine Reise dabei raus und es kommt ein einmaliges Erlebnis dabei raus. Ja. Aber ja, im Grunde genommen könnte man schon so zusammenfassen.
Mhm. Man hat auf jeden Fall was definitiv zu erzählen. Man kann sagen, du fühlst dich in solchen Umgebungen sehr, sehr wohl hoch oben mit Blick auf, weiß nicht, 200, inzwischen. 300 Meter unter dir inzwischen mittlerweile, genau. Lass uns mal über deinen ersten Höhenweltrekord sprechen, 2013. Da bist du in 5222 Metern Höhe in den peruanischen Anden über die höchstgelegene Slackline überhaupt spaziert. Erzähl uns mal kurz von diesem Moment.
Ja, das war natürlich so eine zweite Idee. Neben der Länge ging es natürlich beim Slackline, beim Highline vor allem immer um Höhe. Und ich habe mir da eigentlich schon so 2011, 12 schon überlegt gehabt, dass ich halt super gern mal diesen Höhenweltrekord irgendwie angehen wollen würde. Und dann habe ich halt mal recherchiert, rausgefunden, dass der so bei über 4000 Meter liegt. Mhm. Und dann war natürlich irgendwie schon auch klar, dass ich da wahrscheinlich über die Alpen hinaus denken muss, weil da ist natürlich bei 4800 Meter Mont Blanc Schluss. Mhm. Dann war halt schon auch die Frage, ja, wo geht man hin? Klar, Himalaya kommt dann immer sofort in den Sinn. Peru war dann eben die zweite Option. Und da war es halt so, da konnte man viel, viel schneller auf hohe Berge hoch. Ich hatte auch eben ein paar Bekannte dort, auch Slackliner, die dann motiviert waren, mit mir zusammen da ein Projekt aufzustellen, mit Adidas zusammen. Und dann haben wir da die Möglichkeit gehabt, hinzureisen und am Viana Pacha wirklich auch quasi diesen Weltrekord anzugehen. Mhm. Und für mich war es das erste Mal überhaupt auf so einer großen Höhe, also über 5000 Meter zu sein.
Man muss ja auch erstmal hochkommen, oder?
Ja, genau. Also ich war dort natürlich, ich glaube, 3 Wochen insgesamt dort. Wir haben natürlich auch mindestens erstmal irgendwie eine gute Woche akklimatisiert. Also sprich, einfach von Huras auf 3000 Meter erstmal quasi mehrere Expeditionen auf ein bisschen höher gelegene Berge gemacht, wieder runter, kampiert, uns an die Höhe gewöhnt, bis wir dann ins Basislager zum Viana Pacha gegangen sind und da dann auch schon über 4000 Meter waren. Für den Start dann Richtung Gipfel und auch zu der Highline, die wir in der Nordwand dann eben machen wollten.
Und am Ende wurden es dann eben 5222 Meter. Was war das für ein Moment für dich da, die ersten Tritte zu wagen?
Ja, das war genial. Also es war total krass, weil der ganze Trip eigentlich echt am Schluss ganz schön wackelig war. Wir hatten eigentlich richtig schlechtes Wetter. Es war eigentlich die Trockenzeit in Peru und es wurde versprochen, dass da nicht schneit, nicht regnet. Mhm. Aber hat sich das Wetter nicht dran gehalten und wir hatten echt wir hatten eine Woche im Basislager Zeit ungefähr. Ich glaube, die Hälfte der Zeit hat es nur geschneit und wir haben die Gipfel gar nicht sehen können. Und dann kurz vorm Ende des Trips ist dann nochmal ein einigermaßen brauchbares Wetterfenster dahergekommen und wir sind dann noch bei Schneefall da quasi zum Gipfel aufgestiegen, in der Hoffnung, dass am Nachmittag dann wirklich alles aufreißt und wir was sehen. Und das ist dann wirklich gekommen, ist dann wirklich der blaue Himmel teilweise durchgekommen und wir hatten dann die Möglichkeit, da die Slackline aufzubauen. Und als die dann hing, also ich habe dann auch gar nicht mehr großartig drüber nachgedacht, ich habe mich eingebunden, bin sofort raus auf die Slackline, da haben wir gedacht, wer weiß, wie lange wir Zeit haben, wer weiß, wie das alles läuft. Und es war eine relativ kurze Slackline mit 25 Metern und die ist mir dann auf Anhieb auch geglückt zu laufen und dann war eigentlich klar, dass jetzt eigentlich alles perfekt ist und ich einfach jetzt auch noch ein bisschen Zeit habe, dieses Slackline zu genießen. Bin natürlich ein paar Mal hin und her gelaufen, bin sogar auch mit Augenbinde mal drüber gelaufen, habe noch ein paar Tricks drauf gemacht. Wir haben natürlich auch alle Videoaufnahmen gemacht, alle Fotos gemacht, die wir wollten. Und dann hieß es aber auch schon wieder abbauen und absteigen. Und das ist halt schon krass bei so einem Projekt, dass man eigentlich erst so richtig realisiert, was man da gemacht hat, wenn man wieder richtig zurück in der Zivilisation ist. Weil dazwischen hast du eigentlich gar keine Zeit, oder? Du bist
gar
die ganze
dafür.
Zeit gefordert. Und selbst ja auch beim Abstieg und beim Runterkommen von dem Berg musst du ja bei jedem Schritt aufpassen, du bist total erschöpft, du musst echt schauen, dass du alles zusammenhältst und deinen Rucksack da wieder runterträgst. Und da hast du eigentlich noch gar nicht so eine richtige Zeit sozusagen zu reflektieren, was da eigentlich gerade abgegangen ist. Mhm. Aber war natürlich schon ein genialer Moment, auf der Slackline zu stehen. Das war schon cool.
Das glaube ich. Lukas, jetzt gibt es trotzdem Menschen, die sagen, boah, das ist schon ein bisschen lebensmüde, was der Lukas Irmler da macht. Stimmt es, dass du dich selber stattdessen eher als vorsichtigen Menschen beschreiben würdest? Also weniger Adrenalin-Junkie, was viele eigentlich von dir denken?
Also ich würde auf jeden Fall erstmal sagen, dass das Ganze eigentlich viel lebensbejahender ist als lebensmüde. Also es geht ja genau darum, das Leben mit tollen Erfahrungen zu füllen, mit wirklich auch dem zu füllen, was das Leben bereithält und eben nicht sozusagen sich selbst Möglichkeiten, Chancen zu verwehren, weil man zum Beispiel eben Angst hat davor, sondern einfach wirklich diesen Schritt weiterzugehen und das voll und ganz auszukosten. Und natürlich gehört da auch ein gewisses Risiko dazu, das ist ganz klar. Aber es ist halt beim Slackline eigentlich das Wunderbare, dass man durch diese Sicherung, die man hat, durch die Sicherungsvorkehrungen, die man auch trifft beim Slackline, vor allem beim Highline, eigentlich schon relativ sicher unterwegs ist. Klar, du hast immer ein Restrisiko, wenn irgendwas komplett schief geht, wenn diese Slackline reißt, das Redundanzteil auch reißt, wenn ein Anker ausbricht oder sowas, dann stürzt du ab, dann bist du tot. Die Konsequenz ist immer da, oder? Ein kleiner Fehler kann dich das Leben kosten, auf jeden Fall. Aber das macht natürlich auch sozusagen die ganze Situation so besonders und es macht natürlich aber auch sozusagen die Aufmerksamkeit extrem hoch, oder? Du machst natürlich alles, was du da tust, mit voller Konzentration. Du lässt alles nochmal von jemand anders checken und du bist dir absolut bewusst, dass du in einer Situation bist, in der kleine Fehler, kleine Details absolut lebensentscheidend sind. Und ich denke mal, das sind eigentlich nicht die Situationen, in denen dir wirklich was passiert. Meistens passiert dir was in Situationen, in denen du eigentlich routinemäßig unterwegs bist, oder? Ich glaube immer, das zeigt jeder Sport, das zeigt fast jede Biografie, dass die Leute, selbst wenn sie die krassesten Sachen machen, dann oft bei was wirklich Banalem ums Leben kommen. Und ich glaube, deswegen müssen wir viel, viel mehr aufpassen, was wir sozusagen im Alltag machen, was die Routine wird, was halt so eigentlich passiert. Und diese extremen Momente, die wir immer so als gefährlich erachten, sind seltenst die Momente, die wirklich, wirklich dann für uns wirklich gefährlich werden.
Das stimmt. Ich habe aber gelesen, dass es tatsächlich ein einziges Mal in deiner bisherigen Karriere gab, wo es wirklich ein bisschen heikel für dich wurde, wo wir auch ganz kurz ansprechen, und zwar in Norwegen auf einer 2,8 Kilometer langen Slackline, was eh schon total irre klingt, weil es echt eine enorme Strecke ist. Ja. Der Aufbau hat irgendwie schon 3 Tage gedauert dafür, habe ich gelesen. Was ist da genau passiert und wie hat dich das Erlebnis vielleicht auch ein bisschen geprägt? Weil es war ja wirklich das einzige Mal bisher, dass du so ein bisschen ins Grübeln gekommen bist, oder?
Ja, es war definitiv eines der Male, wo ich wirklich ja eine Grenze überschritten habe, wo ich mir im Nachhinein auch gedacht habe, das war eine falsche Entscheidung, das hättest du nicht machen dürfen. Ich glaube, es gibt sicherlich noch andere Momente in meiner Karriere, bei denen es knapp war, aber viele Momente vielleicht, bei denen man es auch gar nicht so weiß. Weil ich finde, das Schwierige am Berg ist ja oft, dass wenn man wieder heil zurückkommt, man weiß ja oft gar nicht, wie knapp man an Desaster vorbeigeschrittert ist. Ja. Man weiß ja gar nicht, wie knapp man an dieser Gletscherspalte vorbeigelaufen ist, wie knapp man einer Lawine entkommen ist und so weiter. Das weißt du ja oft gar nicht. Und deswegen, Norwegen ist definitiv ein Erlebnis gewesen, wo ich eben auf dieser Slackline mir voll und ganz der Gefahr bewusst war. Und wo ich mir auch bewusst war, dass ich mich da in eine Situation reingebracht habe, in die ich eigentlich gar nicht hätte rein dürfen. Und wie das Ganze passiert ist, war eigentlich so, dass wir diese Slackline nach 3 Tagen eben aufgebaut hatten. Das Wetter war alles andere als ideal. Es hat schon leicht geregnet, es war ziemlich windig. Es war auch kurz vor Dämmerung, also es war eigentlich schon fast abends. Und ich wollte einfach trotzdem noch auf diese Slackline drauf, weil ich ganz ehrlich gesprochen nicht wusste, ob die morgen überhaupt noch da ist.
Okay.
Ich mir gedacht habe, boah, wenn jetzt heute Nacht ein Riesensturm kommt, dann war's das, oder? Ich wusste, jetzt ist die Chance, da drauf zu kommen. Das war der große Traum, halt wirklich den Weltrekord damals zu verdoppeln im Endeffekt. Ich wollte das unbedingt nutzen, oder? Und dann habe ich mir aber halt gedacht, ja gut, du gehst jetzt mal drauf und schaust dir das nur mal an. Also einfach mal drauf gehen, mal 100 Meter laufen, spüren, wie sich das anfühlt. Und dann drehst du um und gehst zurück. Und eigentlich hätte ich in dem Moment schon wissen können, dass ich mich damit eigentlich nur selber überliste, oder? Und ich bin dann 100 Meter gelaufen und es ist natürlich super gelaufen, es ging gut. Und dann habe ich mir gedacht, naja, lauf weiter, oder? Und dann bin ich weitergelaufen und irgendwann läufst du halt mal eine Stunde und denkst dir, boah, jetzt ist die Chance, wenn du es jetzt nicht machst, wer weiß wann. Und dann bist du so in deinem Tunnel und du bist so fokussiert auf dein Ziel, dass du alles andere vergisst, oder? Und ich habe echt gar nicht mehr gecheckt, in was für einer Umgebung ich eigentlich bin. Ich habe einfach nur noch geslacklined, ich habe mich konzentriert, ich habe einfach einen Schritt von anderen gesetzt und ich habe einfach gekämpft, weil es war schwer, klar. Aber es war mir einfach vollkommen egal, in welcher Situation ich eigentlich bin. Und erst als ich dann nach so 1,7 Kilometern bei einer richtig krassen Windböe tatsächlich quasi gestürzt bin auf das Slackline und quasi klar war, der Weltrekordversuch ist jetzt dahin.
Stürzen bedeutet, du fällst von der Line und wirst dann in dein Seil oder von deinem Seil wieder aufgefangen, mit dem du dich gesichert hast, oder?
Genau, ich habe ein Sicherungsseil dran. In dem Fall habe ich mich selber noch an der Slackline festhalten können. Ich bin gar nicht ins Sicherungsseil reingefallen. Aber die Windböe hat mich einfach so krass seitlich erwischt, dass ich einfach die Balance verloren habe, habe den Slackline noch kurz gegriffen und dann hing ich schon an meinen Händen quasi an dieser Leine dran. Und in dem Moment war natürlich klar, der Weltrekord ist futsch.
Ja. Yeah.
Aber vor allem ist mir in dem Moment, als ich dann wieder hoch auf die Slackline gekrabbelt bin und dann oben drauf saß, war klar geworden, hey, du bist halt mitten in einem riesigen Sturm. Es ist fast komplett dunkel und es regnet richtig krass.
Dein Team wusste aber, dass du dich da drauf befindest, oder haben die das gar nicht mitbekommen?
Nee, voll. Also das waren natürlich schon Leute am Anker, die mich quasi loslaufen haben sehen. Es waren auch noch Leute von unserem Team im Boot unter mir auf dem Fjord. Und die haben mich schon begleitet. Und an diesem Boot habe ich zum Beispiel auch gecheckt, wie krass eigentlich die Bedingungen sind. Weil so eine Slackline von so einer Dimension, wenn da richtig Wind ist, dann wird die halt auch richtig weit zur Seite ausgelenkt. Mhm. Die wird aber auch nach oben oder nach unten gepustet, oder? Das ist wie ein Fahrstuhl in allen möglichen Richtungen. Und es waren wirklich halt so Seitenauslenkungen von über 100 Meter. Haben wir nachher auf Videos gemessen so. Für mich war es einfach nur so, ich war einmal über Wasser, dann war ich über Land, oder? Weil ich einfach komplett über diesen Rand von dem Fjord rausgedrückt worden bin. Und zum anderen halt eben auch mal 20 Meter über dem Boot war, aber dann halt auch schnell mal wieder 40, 50 Meter über dem Boot war. Mhm. Und das war halt einfach so wilder Ritt sozusagen auf dem Ding, dass ich beim Zurücklaufen dann quasi eigentlich alle 50, alle 20 Meter oft gestürzt bin. Also ich konnte dann kaum mehr sozusagen mehrere Meter am Stück gehen, weil die Bedingungen so schlecht wurden. Und es war wirklich so, ich sage immer so, gefühlt war es so 5% davon entfernt, dass ich überhaupt gar nicht mehr hätte laufen können. Also dass es so schwierig, so wechselhaft geworden wäre, dass ich gar nicht mehr hätte laufen können. Und so habe ich mich halt so Stück für Stück sozusagen wieder bis ans rettende Ufer gekämpft. Aber während dieser 1,5 Stunden oder was ich da unterwegs war, um wieder zurückzukommen, habe ich halt wirklich eigentlich bei jedem Schritt durchaus damit gerechnet, dass die Slackline unter mir dann einfach reißt und ich einfach da in dieses Fjord runterstürze.
Ja.
Und das war wirklich so ein Moment, wo ich mir echt gedacht habe, ich muss hier weg, ich muss hier raus, ich gehöre da nicht hin. Ich hätte nie hier sein dürfen so. Und am Schluss ist es natürlich einfach eine ganz klare Fehleinschätzung von mir gewesen, weil bei den Bedingungen hätte ich einfach niemals draufgehen dürfen. Aber ich habe mich halt von diesem Ehrgeiz, von dieser Idee einfach treiben lassen. Und genau, und ich konnte dann einfach nicht mehr sehen, worin ich mich da eigentlich reinbringe. Mhm. Und das war schon sowas, wo ich mir gedacht habe, im Nachhinein, das darf dir nicht nochmal passieren.
Mhm. Wer jetzt denkt, dass das die krasseste Geschichte von Lukas war, der irrt. Es gibt noch sehr, sehr viele. Wir können die alle gar nicht besprechen, diese Sendung. Eine möchte ich nur ganz kurz anschneiden. Wir müssen noch gar nicht drüber uns unterhalten. In Russland an der Grenze zu Georgien bist du mal mit verbundenen Augen über eine Schlucht gegangen, fast eine Stunde lang, 975 Meter weit, 200 Meter über dem Boden. Finde ich auch Wahnsinn. Es hat geklappt, aber tatsächlich, ja. Ne, ist nicht schief gegangen, war alles wunderbar. Also tatsächlich auch mit verbundenen Augen, das ist ja wirklich auch heftig. Sag mal, wann verliert deiner Meinung nach denn die Angst ihren Schrecken? Gibt es diesen Moment oder gibt es den gar nicht?
Ich glaube, der Moment, ich weiß nicht, ob es ein Moment ist, ich glaube, es ist viel mehr ein Prozess, aber den Prozess startest du mit dem ersten Schritt, mit dem ersten Moment, wo du dieser Angst entgegentrittst, oder? Und deswegen heißt das Buch auch Face Your Fear. Mhm. Also schau der Angst ins Auge, geh los, mach's trotzdem. Mhm. Weil ich glaube, das Wichtigste, was man Menschen draußen oft mitgeben kann, ist, dass Ängste nicht permanent sind, oder? Viele Leute, die ich bei meinen Vorträgen oder woanders begegne, die sagen dann oft zu mir, ja, Lukas, das ist voll krass, was du machst, aber ich kann das nicht machen, ich habe Höhenangst. Mhm. Und dann, wenn ich denen dann erkläre, dass ich auch mal Höhenangst hatte, dass man das überwinden kann, dass man Ängste hinter sich lassen kann, dann sind voll viele Leute einfach total überrascht, weil sie sagen, ja, ich dachte, also wenn ich diese Angst habe, dann ist die da. Fertig. Für mich ist es aber das Natürlichste auf der Welt eigentlich, dass jede Angst überwindbar ist. Jede Angst ist quasi auslöschbar im Grunde genommen. Und du musst einfach nur losgehen. Du musst es nur trotzdem machen. Und klar, das ist am Anfang alles andere als angenehm. Das ist auch am Anfang einfach ein Prozess, bei dem du dich super viel mit dir selber beschäftigen musst, bei dem du aber oft halt, also die Psychologen nennen es Expositionstherapie, oder genau dieser Sache in dosiertem Maße aussetzen musst, wovor du Angst hast. Und jedes Mal, wenn du so eine kleine Dosis quasi gepackt hast und einfach festgestellt hast, hey, das war ja gar nicht so wild, ich habe es überlebt, alles gut, wächst halt dein Selbstbewusstsein und auch deine Kompetenz, mit dieser Sache umzugehen. Und dadurch gewinnst du immer mehr Kontrolle und am Schluss wird die Angst quasi schlussendlich immer kleiner.
Also wenn ich mich theoretisch davor fürchte, nachts auf einem Segelboot ins Schwarze Meer zu springen, weil ich nicht weiß, was da unter mir ist, dann muss ich es einfach mal tun. Und erfahren und erleben.
Das erste Mal machst du es vielleicht für 2 Sekunden, dann krabbelst du sofort wieder raus. Und beim nächsten Mal kannst du dich vielleicht überwinden, 5 Sekunden drin zu bleiben. Und irgendwie nach dem dritten, vierten, fünften Mal schwimmst du vielleicht auch ein paar Bahnen.
Denkt man sich gar nichts mehr darüber.
Ja, genau. Und genauso funktioniert es, weil der Mensch, das Gehirn funktioniert einfach nur so, dass wir lernen durch das, was wir machen, was wir erfahren. Und wir speichern einfach ab, wenn was gut gegangen ist, und wir speichern ab, wenn was nicht gut gegangen ist. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir positive Erfahrungen sammeln, oder? Mhm. Wenn wir was überwinden wollen, wenn wir was uns umprägen wollen, dann müssen wir mit dieser Sache einfach positive Erfahrungen machen. Wir müssen Kompetenzen lernen, wir müssen einfach verstehen, dass wir sozusagen diese Sache beherrschen können, und wir müssen unser Gehirn davon überzeugen, dass es nicht gefährlich ist.
Mhm. Ich habe mal gesehen, über 20.000 Menschen betreiben Slacklining weltweit. Vielleicht auch ein bisschen mehr mittlerweile, vor allem in Europa und in den USA. Ein paar machen es in ihrem eigenen Garten, wie dein Nachbar damals, wo du es selbst kennengelernt hast. Wieso kann man weltweit professionelle Slackliner wie dich nur an zwei Händen abzählen? Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Wieso wagen sich so wenige an diese Weltrekorde?
Also ich glaube, an die Weltrekorde oder an große Leistungen wagen sich inzwischen sogar eine größere Anzahl, würde ich sagen, als zwei Hände voll. Aber es ist halt immer noch ein ganz, ganz großer Unterschied, in einem Sport gut zu sein und den Sport halt professionell zu machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass man halt eben auch dieses Commitment macht, selbstständig zu werden, halt einfach komplett auf seinen Körper, auf seinen Sport, seinen Beruf aufzubauen. Und das ist natürlich auch wieder was, wovor super viele Leute natürlich, ja, gegebenenfalls Angst haben, oder? Die einfach sagen, hey, ich will diese Unsicherheit nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, wenn du selbstständig bist, dann weißt du oft nicht, was du am Ende des Jahres wirklich verdient haben wirst. Du weißt oft nicht, ob du in zwei Jahren überhaupt noch einen Job hast, oder? Das ist natürlich beim Slackline ganz genauso gewesen. Und es ist halt da noch viel krasser, weil im Grunde genommen natürlich dein ganzer Beruf auf deiner Leidenschaft basiert. Und wenn du jetzt irgendwann mal eines Morgens aufwachst und sagst, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, Slackline zu gehen, naja, dann hast du nicht nur deine Leidenschaft verloren, sondern eben auch noch deinen Job.
Ja.
Und deswegen ist es, glaube ich, schon eine große Herausforderung, so eine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und natürlich auch in so einer Randsportart oft gar nicht so einfach, dann die Leute davon zu überzeugen, dass es zum Beispiel sich lohnt, uns zu sponsern, uns zu unterstützen. Aber inzwischen ist es natürlich auch großartig, dass man damit Vorträge halten kann, dass man wirklich viele Firmen auch erreicht damit, dass wir Shows machen dürfen und dass wir damit einfach auch eine gute Sichtbarkeit auch in den Medien bekommen. Und der Sport einfach auch von vielen Leuten, dass das gesehen wird, was es ist, nämlich halt echt ein Sport, den jeder machen kann und der jedem irgendwie einen Benefit bringt.
Und ich finde es auch immer toll, dass man mit dem, was man leidenschaftlich gerne macht, tatsächlich letztendlich auch Geld verdienen kann oder sich zumindest seinen Lebensunterhalt sichern kann. Ich glaube, das ist das Schönste, was es in so einem Leben gibt, wenn man einfach das machen kann, auf was man Lust hat.
Absolut. Das ist, glaube ich, aber vor allem auch das, was unsere ganze Gesellschaft viel braucht, weil ich glaube, Leute, die ihren Job leidenschaftlich machen, die machen den auch gut. Die machen den gerne und die machen den über das Notwendigste hinaus, oder?
Ja.
Und das merkt man halt auch nach außen. Und deswegen ist es, glaube ich, so viel wert, dass wir uns alle auch ein bisschen mehr darauf fokussieren, was unsere Leidenschaften sind und vielleicht auch mal einen Job hinter sich lässt, aber dafür halt einen anderen anfängt, bei dem man viel mehr brennt dafür, oder? Weil ich meine, viele Leute, die sind irgendwie so ein bisschen gefangen in ihrer Schleife und sagen, ja, aber ich kann das nicht aufhören, weil, Unsicherheit und so weiter. Dann sage ich, ja, aber du würdest doch gern was anderes machen. Also warum machst du es nicht?
Ja, vielleicht noch kurz zum Thema einen Job hinter sich lassen. Stimmt es, dass du auch mal einen Job hinter dir gelassen hast? Du weißt schon, was ich anspiele. Superstar Madonna hat ja angeblich mal 150.000 Euro geboten, um mit ihr auf Welttournee zu gehen. Wieso hast du abgesagt?
Am Schluss war es sogar noch mehr, ja. Na, ich habe abgesagt, weil es absolut nicht mein Ding war. Also es war nicht mein Traum, das war nicht meine Welt, das war nicht das, was ich machen wollte. Ich bin da konsequent dazu gestanden, dass es nicht meine Chance ist, weil ich mir gedacht habe, das war ein Jahr, wo ich sogar hätte Zeit gehabt dafür eigentlich, aber ich wollte eigentlich dieses Jahr mit anderen Dingen füllen. Ich wollte meine eigenen Träume versuchen, wahr werden zu lassen. Ich hatte meine eigenen Projekte und ich wusste halt, wenn ich da jetzt auf diese Welttournee gehe, dann ist es zwar eine großartige Möglichkeit, aber ich arbeite halt im Endeffekt 24/7 für ein Jahr für jemand anders, anstelle für meine eigenen Ziele, für meine eigenen Träume zu arbeiten. Mhm. Ich habe das dann nicht gemacht, ich habe es nie bereut. Es haben dann andere Slackliner gemacht, die das, glaube ich, viel, viel mehr nutzen konnten für sich und für die das besser gepasst hat. Und ich glaube, das ist auch das, was man manchmal verstehen muss, wenn eine Chance zwar genial ist, aber halt nicht für einen passt, dann muss man auch vielleicht mal eine tolle Möglichkeit sausen lassen.
Ich finde es allein schon toll, überhaupt so eine Chance bekommen zu können, wenn man es wollen würde.
Man
das
fühlt
ist
sich
ja auch
schon
geehrt, eine Referenz quasi fast schon. Eine sehr, sehr tolle Referenz ist dein Buch, das du jetzt veröffentlicht hast, Face Your Fear, wie du Ängste und Zweifel überwindest. Und darin teilst du unter anderem auch dein persönliches Credo. Das lautet, wer tut, was er liebt, wird zwangsläufig gut darin. Das haben wir jetzt in diesem Gespräch auch schon besprochen. Was findet man sonst noch für sich und sein Leben in diesem Buch?
Ja, viele Dinge, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, vor allem einfach auch so ein bisschen dieser Aufruf, sich mit seinen Ängsten zu beschäftigen, oder? Weil ich glaube persönlich einfach ganz fest daran, dass in den Dingen, wovor wir Angst haben, oft auch das größte ungenutzte Potenzial liegt, oder? Mhm. Und ganz oft steckt hinter einer Angst auch ein großer Wunsch. Und es ist ganz spannend, weil viele Leute es erst dann wirklich realisieren, wie groß dieser Wunsch war, wenn sie mal anfangen, dieser Angst entgegenzutreten. Und deswegen ist es eigentlich das Wichtigste für mich, dass man den Leuten da draußen einfach mehr und mehr erzählt, dass sie alles machen können, was sie wollen, wenn sie halt nur willig sind, quasi die Konsequenzen dafür zu tragen. Und die Konsequenzen dafür sind manchmal mühevoll, manchmal anstrengend, manchmal auch gefährlich, manchmal auch ein gewisses Risiko. Aber am Schluss ist es halt immer wertvoll, wenn man genau das macht, wofür man halt eine Leidenschaft hat. Und nicht aufhört, nur weil man eben Angst vor irgendwas hat.
Ich werde nächstes Jahr definitiv nachts von dem Segelboot ins Meer springen und dir dann berichten, wie es mir damit geht.
Vielleicht triffst du ja sogar nette neue Freunde, ein paar Delfine oder so.
Das stimmt, das ist auch ein guter Ansatz. Lukas, eine Frage habe ich immer zum Schluss dieser Sendung heute gerne auch an dich. Was bedeutet für dich persönlich Glück?
Für mich bedeutet Glück, wenn ich im Moment sein darf und wenn ich wirklich einfach alles vergesse außenrum, sondern wirklich da bin, wo ich jetzt gerade bin. Und das ist oft der Fall, wenn ich so ein tolles Gespräch führe jetzt gerade, aber auch natürlich, wenn ich auf der Slackline bin, wenn ich eben für mich auch Yoga mache oder solche Momente genießen darf, in der Natur, zusammen mit meiner Freundin oft auch, dann sind das halt Dinge, wo ich total präsent bin. Und ich finde, das ist was in der heutigen Welt oft einfach auch echt untergeht, wo wir immer alle möglichen Sachen im Kopf haben, 10 Sachen gleichzeitig machen. Und es ist einfach wahnsinnig wertvoll, nur eine Sache zu machen. Und dann ist man meistens auch glücklich.
Lukas, ich bin auch glücklich für das sehr schöne Gespräch mit dir und dass du bei uns warst. Vielen herzlichen Dank dafür. Empfehle dein Buch Face Your Fear. Da gibt es auch mehr Infos bei uns im Netz auf egofm.de. Man kann dich auch als Speaker buchen. Das haben wir zwischendurch gerade auch ein bisschen rausgehört. Vortragsreden auf Bühnen, auch zum Thema Motivation, Angstbewältigung, Umgang mit Herausforderungen. Findet man alle Infos bei dir auf der Seite. Und wir hören uns hoffentlich in ein paar Jahren wieder, dann mit neuen, spannenden Erlebnissen und vielleicht auch mit einem zweiten Buch.
Sehr, sehr gerne, ja.
Danke dir.
Das war Ego FM Talk Radio.
Mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek.
Auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr.
Auf Ego FM.